Wir kommen zum Abschluss unserer Markus-Serie aus Markus 16, 9 bis 20. Und wir werden uns, ich habe den Titel dieser Stelle erreicht. Nicht nur, dass wir das Ende der Predigtreihe erreicht haben, sondern es zeigt so viel mehr, wer Jesus ist, was sein Charakter ist und was auch am Ende des Markus-Evangeliums steht. Und vielleicht hast du den Text gelesen in dieser Woche, vielleicht auch nicht, und hast dir gedacht so, okay, irgendwie hat Markus oder der Schreiber ein bisschen Stress am Ende gehabt und hat versucht, alles noch auf einen Punkt zu bringen, schnell zusammenzufassen. Ich möchte dich zurückholen in eine Zeit, wo du vielleicht in der Schule warst und folgende Aufgabenstellung bekommen hast. Lies den Text sorgfältig durch. Schreibe anschließend eine Zusammenfassung des Textes. Achte dabei auf Folgendes. Gib die wichtigsten Informationen in eigenen Worten wieder. Halte dich an die richtige Reihenfolge der Ereignisse. Schreibe sachlich und ohne eigene Meinung. Vielleicht musst du ein bisschen ganz tief graben. Manche Leute, da ist es vielleicht schon ein, zwei Jahre länger her gewesen, als bei mir, dass sie in der Schule waren. Und vielleicht hast du ein paar Erinnerungen, die so eher so nicht so gut waren. Vielleicht war deine Deutschlehrerin oder dein Deutschlehrer nicht ganz so die positive Person in deinem Leben. Wie dem auch sei, es war eine Aufgabenstellung der Zusammenfassung. Viele Sachen in wenig Text zusammenzufassen und schnell zu schauen, wo sind die Punkte. Dasselbe können wir uns über die heutige Textstelle fragen. Was haben Markus 16, 9 bis 20, Johannes 20, 11 bis 18, Lukas 8, 1 bis 3, Lukas 24, Apostelgeschichte 28, Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte und so weiter, alles miteinander zu tun? Wir finden heute eine Ansammlung von vielen Ereignissen, die passiert sind direkt nach der Auferstehung von Jesu, also Tod und Auferstehung von Jesus, die da zusammengefasst sind und auch gezeigt wird, wie Jesus noch weiter gewirkt hat. Es war nicht vorbei, nachdem er gestorben ist. Er hat weitergewirkt. Ich möchte ganz kurz eine Anmerkung machen, da es in vielen Bibeln auch in den Fußnoten drinnen ist, dass da steht, dass es in einigen Handschriften dieser Abschnitt, den wir heute haben, am Anfang nicht erwähnt ist oder nicht da ist. Wir können trotzdem davon ausgehen, dass es über 99% der Handschriften in dieser Abschnitt überliefert ist. In sehr frühen ist es nicht, und sehr frühe Kirchenväter haben bereits Verse aus Markus 16, 9 bis 20 zitiert. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass der Text sehr früh ist. Und was ganz wichtig ist für die Praxis, es wird nichts Neues hinzugefügt. Wir sehen das in vielen anderen Texten, dass da sozusagen kein Widerspruch da ist. Und dass es das Wichtigste bleibt, Jesus ist auferstanden, er sendet und begleitet seine Gemeinde. Ich möchte das nur nicht unerwähnt lassen, weil das in vielen Bibeln auch drinnen ist. Es ändert nichts an der Glaubwürdigkeit des Textes. Der Text ist aus dieser Zeit und beschreibt den auferstandenen Jesus. Schauen wir in den Text rein. Schlagt eure Bibel aus, lest mit mir mit aus Markus 16, 9 bis 20. Als aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Diese gingen hin und verkündeten es denen, die mit ihm gewesen waren. Die trauerten und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie es nicht. Danach offenbarte sich zwei von ihnen auf dem Weg in einer anderen Gestalt. Als sie sich aufs Land begaben, und diese gingen hin und verkündeten es den übrigen. Aber auch ihnen glaubten sie nicht. Danach offenbarte er sich den Elfen, selbst als sie zu Tisch saßen, und tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohl befinden. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel, und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleiteten Zeichen. Amen. Genau. Ich habe schon gesagt, erreicht. Nicht nur das Ende, es ist auch sehr viel, was da drinnen ist, wie Gott erreicht und was erreicht worden ist. Wie ich da schon gesagt habe, es ist ein offenes Ende, Markus 16. Wir haben das jetzt nochmal so durchgelesen und gesehen, es ist eine Art Zusammenfassung und eher knapp. Aber ich glaube, dass das Wichtige ist, dass wir da wirklich sehen, dass dieses Ende nicht ein Ende ist und es hört auf, es ist ein Anfang von neuen Dingen. Und dieses offene Ende in Markus 16 lädt uns ein, da auch mehr zu sehen. Genau. Kommen wir nochmal zum roten Faden, der uns durchgebracht hat. Ich weiß, diesen Vers haben wir, glaube ich, 100.000 Mal gehört. Und es ist gut, dass wir den 100.000 Mal gehört haben, weil es der rote Faden des Markus-Evangeliums ist. Markus 10, 45. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Ich weiß, diesen Vers, den haben wir immer wieder da gebracht. Aber ich glaube, er ist so zentral, weil Markus von Anfang bis zum Ende eine Sache zeigt. Er zeigt von Anfang bis zum Ende den dienenden Messias, den dienenden König, den dienenden Jesus. Ein König, der heilt, der berührt, der vergibt. Einer, der nicht nimmt, sondern gibt. Und schon früh kündigt Jesus sein Leiden an, in Markus 8, 31 das erste Mal. Er erklärt so viele wichtige Dinge seinen Jüngern, dass der Größte sein, dass das Größte im Reich Gottes bedeutet, Gott zu dienen. Und er kündigt auch an, dass sein Blut vergossen wird für viele. Und jetzt sind wir am Ende des Markus-Evangeliums. Es ist mehrere Wochen, mehrere Monate haben wir uns damit beschäftigt. Und die Frage, die wir uns, glaube ich, heute mit dem Text auch stellen, ist, was bleibt auch da von diesem dienenden Jesus, wenn er auferstanden ist und wenn er erhöht ist? Weil der Fokus von diesem 10,45 ist ja sehr stark auf das Leben, das Jesus auf der Erde gelebt hat. Er ist gekommen, um zu dienen. Und oft denken wir so, ja, und jetzt ist vorbei. Weil wie hat das letzte Woche aufgehört? Der dienende Jesus, und das dann endet Markus 16, 8 mit, denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Cool. Und aus? Aber es geht weiter. Es geht weiter. Was bleibt von diesem dienenden Jesus? Was geht weiter? Und mit dieser Fragestellung möchte ich auch in diesen Text reingehen. Zusammenfassend gibt Markus 16 nämlich eine klare Antwort. Jesus hört nicht auf zu dienen. Er dient jetzt durch seine Gemeinde. Er, der Diener, wird Herr. Er bleibt, er geht mit, er sendet mit, er regiert und er wirkt noch weiterhin. Das ist so, wenn du jetzt sagst, ich habe genug gehört für heute, das ist das Wichtigste, was ich dir mitgeben möchte, nämlich er wirkt weiter. Aber keine Sorge, ich bin noch nicht fertig. Schauen wir in den Text rein. Markus 16, die Verse 9 bis 14. Zeugen, die nicht sofort glauben, die Zeugen der Auferstehung. Der BC hat das auch am Anfang schon erwähnt. Der Auferstandene erscheint zuerst Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte, lesen wir im Text. Das ist eine Begegnung, die wir klar auch im Johannesevangelium lesen. Und Lukas erwähnt auch, dass Maria Magdalena befreit worden ist. Befreit worden ist und ihm deswegen dann auch, und Jesus dann auch nachfolgte. Spannend ist aber in diesem Ganzen die erste Zeugin. Oder die ersten Zeugen, die Frauen mit einer gebrochenen Geschichte. Nicht irgendwie die religiöse Elite, die wir hier sehen, sondern eine Frau mit einer gebrochenen Geschichte, die erfahren hat, genau diesen Jesus aus Markus 10, 45. Einer, der gekommen ist, um zu dienen. Der sie befreit hat von anderen Mächten, damit sie frei leben kann. Das ist die erste Zeugin oder die ersten Zeugen, die wir sehen. Wir merken, in anderen Evangelien ist es ein bisschen ausführlicher beschrieben. Und dann geht sie weiter und erzählt das. Und das lesen wir in Vers 10. Sie verkündet es denen, die mit ihm gewesen sind. Sie trauerten und weinten. Und was ist die Reaktion? Das glauben wir nicht. der ist doch nicht wirklich auferstanden. Ich weiß, für uns heute klingt das absurd. Ich bin der Meinung, viele von uns hätten genauso reagiert. Wahrscheinlich alle von uns hätten so reagiert. Weil dass jetzt jemand von den Toten aufersteht, das ist jetzt auch nicht alltäglich. Und deswegen ist das, finde ich, nicht irgendwie eine, irgendwie sollen wir da auch nicht in dem Text immer über diese Zeugen immer so, bah, wieso konnten sie das, wieso haben sie das nicht geglaubt, er hätte es ihnen eh 100-mal gesagt. Jesus hätte das 10-mal vors Gesicht schreiben können und du hättest es ihm auch nicht geglaubt. Was, glaube ich, viel mehr dahinter ist, was ich so faszinierend finde, ist, wie Jesus damit umgeht, mit diesen Zweifeln. Weil wir sehen das dann noch weiter in Vers 12, wenn du mit mir mitschaust. Zwei Jünger, die unterwegs sind, das sind die Emmaus-Jünger, die wir sozusagen kennen, aus Lukas 24. In Lukas 24 lesen wir es mehr als in zwei Versen, das ist fast ein ganzes Kapitel über die Emmaus-Jünger. Sie haben Jesus nicht erkannt. Der ist mit ihnen mitgegangen und dann so erklärt ihnen die Schrift und so weiter und die haben das nicht gecheckt. Auch etwas, was uns genauso passieren könnte. Aber in seiner Gnade öffnet er ihnen die Augen. Er bricht das Brot und sie erkennen ihn. Auf einmal sehen sie, wer er ist. Er ist wirklich dieser auferstandene Jesus. Er ist der, der auferstanden ist. Spannend, was hier in Markus passiert, weil ich gesagt habe, das ist eine Zusammenfassung. In anderen Evangelien hätten wir 7 Wochen über die Auferstehung zu predigen, weil manchmal das sehr ausführlich beschrieben ist. Und das ist ganz kurz. Und manchmal wirkt das so bei Markus so, irgendwie ist das so cool, aber könntest du nicht vielleicht so 3 Sätze mehr drüber schreiben? Und mir ist es genauso gegangen in der Vorbereitung. Ich war so, hey, da ist die Auferstehung passiert, warum kannst du nicht da ein bisschen mehr feiern? Aber er fokussiert da vor allem auf diesen Punkt, dass die Leute, die mit ihm unterwegs waren, die Leute, die ihn gekannt haben, selbst die gezweifelt haben. Und ihr Zeugnis wird nicht geglaubt. Nicht einmal nach außen hin. Wir reden noch gar nicht, dass andere Leute das glauben. Sondern mal nur im innersten Kreis von Jesus selbst haben sie es nicht geglaubt. Und dann erscheint Jesus den Elf selbst. In Vers 14 lesen wir das, Markus 16, 14, nachher offenbarte sich den 11 selbst, als sie zu Tisch schlagen und schalt ihren Unglauben, steht in der Elberfelder, oder tadelt ihnen ihren Unglauben, weil sie das nicht geglaubt haben. Den Unglauben und die Herzenshärtigkeit. Sie haben es nicht geglaubt. Lukas erzählt diese Stelle auch, aber ich finde, das Coole ist, es zeigt aber auch eine Sache nämlich. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte nicht fokussieren darauf, dass sie zweifeln oder sonst irgendwas, sie Fragen haben und wie können sie nur, sondern ich finde das viel schöner, wie man sieht, wie Jesus damit umgeht. Wie Jesus da auch in dieser Situation zeigt, dass er geduldig ist. Dass einer ist, der ihnen begegnet. Er begegnet ihren Ängsten. Er zeigt sich ihnen. Er ist nicht einer, der so: Na, da habe ich aber anscheinend falsch investiert in die falschen Leute. Ich glaube, ich suche mir jetzt schnell noch in den letzten 3 Tagen wen anderen. Sondern er begegnet ihnen weiter. Er ist geduldig. Er begegnet ihren Zweifeln. Er begegnet ihren Ängsten. Er begegnet auch ihrer Trauer. Er, der König, der gekommen ist, der Messias, der gekommen ist, um zu dienen. Auch in den Situationen, wo es nicht so gut ausschaut. Und ich finde das schön, dass der christliche Glaube nicht mit leichtgläubigen Zeugen startet. Mit Leuten, die haben eh keine andere Hoffnung, dann glauben sie halt an irgendeine Story. Sondern die haben damit auch gerungen. Die haben damit gekämpft. Ist dieser Jesus wirklich auferstanden? Ich meine, stellen wir uns das vor, du würdest deine nächsten 3 Jahre jetzt irgendjemandem nachfolgen und kommst nach 3 Jahren drauf, das war vielleicht nicht ganz der Richtige. Seine ganze Story ist erfunden. Natürlich hast du Angst und zweifelst. Natürlich bist du auch überfordert mit der Situation. Aber Jesus erkennt das. Er tadelt sie, er weist sie zurecht, aber er bleibt. Er ist geduldig und zeigt es ihnen. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Nachricht für heute. Ja, wir dürfen Fragen stellen. Wir dürfen auch bei Jesus bleiben mit diesen Fragen und mit diesen Zweifeln und diesen sonstigen Dingen. Hey, Jesus hält das aus. Das Wichtige ist, bei Jesus zu bleiben dabei. Er will dir da begegnen. Manchmal ist er geduldiger als wir selbst. Meistens. Und das Schöne ist, es geht gar nicht darum, dass du dann, okay, wenn du dann deine Zweifel und Fragen hast und dann, dass du dann, okay, dann kann ich halt so sein und ein bisschen so da. Das Coole ist, und da ein bisschen so in meinen Zweifeln und Ängsten bleiben, das Coole ist, er hat sie ja nicht nur sozusagen, er ist ihnen nicht nur begegnet. Was passiert denn danach? Er beruft sie auch noch, er verwendet sie weiter. Jesus verwendet diese Leute, von denen wir da gerade lesen, naja, die haben jetzt eigentlich nicht geglaubt, dass das passiert, was er wirklich sagt. Er bleibt, Jesus bleibt, er begegnet und er beruft. Er erreicht die Menschen dort, wo sie sind. Jesus erreicht Menschen dort, wo sie sind. Auch in Ängsten und Zweifeln. Wie ich schon übergeleitet habe, wir sind also die Gesandtheit trotz der Unvollkommenheit. Geht hin in alle Welt. Markus 16, 15. Genau diese Leute, die unvollkommen sind, schickt er jetzt aus, um andere Leute zu erreichen. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Klingt vertraut. Matthäus 28, 18 bis 20, wo alle Völker erreicht werden sollen, wo alle Nationen zu Jüngern gemacht werden sollen. Lukas 24, 46 bis 48, wo es dann auch um Vergebung geht, der Sünden. Oder Johannes 20, 21, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und das alles mündet in Apostelgeschichte 1, Vers 8, wo dann auch steht, bis ans Ende der Welt, alle sollen erreicht werden. Nicht nur die Nachbarschaft, nicht nur die Umgebung, sondern die ganze Welt. Die ganze Schöpfung soll erreicht werden mit der Nachricht des Auferstandenen Jesus. Und ich glaube, das ist so wichtig. Gerade wenn du vielleicht heute da bist und mit vielen Fragen gerade da bist. Oder wenn es gerade nicht so läuft im Leben. Deine Zweifel, dein Versagen und dein Zögern disqualifizieren dich nicht vom Dienst mit Jesus. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Dieses Verbundensein, bei Jesus zu bleiben, auch wenn es mal nicht so läuft. Dieser auferstandene Jesus bietet dir nämlich Umkehr an. Dieser auferstandene Jesus sagt, hey, ich bin noch da, wenn es gerade nicht so läuft. Komm zu mir. Und selbst wenn du jetzt vielleicht auch nicht jetzt gerade Schwierigkeiten, sondern mal hattest, das sehe ich oft so bei Leuten, die sagen, ma, ich hatte so eine Phase, die war ganz schlimm, ich weiß gar nicht, ob Jesus mich noch verwenden kann. Na, so ein Blödsinn. Wirklich. Wir sehen hier, Jesus baut mit gebrochenen Menschen, mit Leuten, die ihn nicht einmal erkannt haben, sein Reich. Und das tut er auch heute. Weil sein Start ist Buße und Gnade. Vergebung dafür und von den Worten raus, von dieser Grundlage raus, dürfen wir unterwegs sein für ihn. Die Gemeinde Gottes ist nicht nur für die Perfekten. Sie ist gar nicht für sie. Sie sind für die, die Gnade erfahren haben. Und Jesus sagt zu dir und mir, zu uns schwachen Menschen, ich baue mein Reich mit euch. Und Markus zeigt uns auch, die ganze Schöpfung, alles soll erreicht werden. Paulus greift das auch aus in Kolosser 1, 23, wo er sagt, dass das Evangelium unter aller Kreatur unter dem Himmel verkündigt werden soll. Jeder soll es erfahren. Und dann folgt dieser Satz mit Taufe, Rettung und Glaube. Die Sachen gehören eng zusammen. Ich glaube, das ist da sehr zusammenfassend natürlich ausgedrückt worden ist, wer gläubig geworden und getauft worden ist. Also wir glauben und wir sehen, dass die Umkehr der Grund ist. Die Umkehr, wenn wir Jesus annehmen, dass das sozusagen der Punkt ist, wo man gläubig wird. Und die Taufe das Zeichen dafür. Genau. Und dass das sozusagen die Verbindung ist. Gerade in der Apostelgeschichte können wir diese drei Punkte sehr oft verbunden sehen. Mit Glaube, Taufe und Rettung und dass die Taufe da dieser Ausdruck ist davon, was im Herzen passiert ist. Und wir uns öffentlich dazu bekennen, dass wir zu Jesus gehören. Ich glaube, dass dieser Punkt da Aber trotzdem eine Sache auch zeigt, ist diese Ernsthaftigkeit, die da drin liegt. Wir brauchen das Evangelium, wir brauchen aber auch die Klarheit nach außen. Das Gläubigwerden ist nicht nur ein netter Satz oder irgendeine Beschreibung, die wir haben, sondern wirklich diese Veränderung und das auch bereit sein, mit Jesus umzugehen. Weil es gibt nur sozusagen mit Jesus oder ohne Jesus. Das ist hier klar, das kommt daraus. Nicht so ein bisschen Jesus oder der Jesus, der mir gefällt oder diese Eigenschaften, sondern entweder ganz oder gar nicht. Ich glaube, diese Zeichen sind da schon ganz klar. Jesus entweder ganz nachzufolgen, ganz zu ihm gehören oder eben nicht. Es gibt kein 50% Christsein. Ich möchte noch ganz kurz auf diesen Punkt von, dass wir als gebrochene Menschen verwendet werden von Leuten, die sozusagen nicht perfekt sind und trotzdem sein Reich bauen können. Weil dieser Auftrag, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung, ist nicht nur für die paar Leute, die sich vielleicht Missionare nennen, sondern es ist für jeden von uns ein Teil. Und sie ist nicht ein Auftrag auch nur an die perfekten Leute, mit der perfekten Story, mit dem perfekten christlichen Lebenslauf, der schon in der Kinderstunde immer aufgezeigt hat und Jesus gesagt hat, sondern es ist für jeden. Weil Mission ist kein Auftrag an Perfekte, es ist Gnade in Bewegung. Du bist Gnade in Bewegung, weil du zeigst mit dem, was du erfahren hast, auf den, der größer ist. Und es gibt viele Plätze dafür. Was ist deine Welt, in der du bist? Deine Welt beginnt meistens zum Beispiel dort, wo du daheim bist. Sei es deine Nachbarn, sei es deine Familie. Dort beginnt das Evangelium. Nicht erst, wenn du auf der Bühne stehst und allen erzählst, wie toll Jesus ist. Oder wenn du in einer WG lebst, mit den Leuten, mit denen du zusammenlebst. Wenn du in der Schule bist, wenn du auf der Uni bist, wenn du arbeitest. Das ist die Welt. Dort darfst du Leute. Das ist, da steht, wir sollen der ganzen Welt das bringen. Das ist da, wo du unterwegs bist. Fang mal da an. Erzähl da den Leuten davon. Zeig in dem, wie du lebst, auf diesen König. Und erzähle über diesen König. Wenn wir einen dienenden Herrn widerspiegeln sollen, also wenn Jesus der ist, der uns gedient hat, was wir im Markus-Evangelium die ganze Zeit sehen, dann dürfen wir auch diesen dienenden Jesus anderen zeigen. Du musst nicht auf Griechisch dein Altes Testament können, Neues Testament können. Du musst nicht irgendwie die perfekten Antworten auf jede Frage haben. Du musst nicht 7 Jahre apologetische Bücher lesen. Fang mal einfach an zu zeigen, wie du Jesus erfahren hast. Erzähl darüber. Gerade heutzutage, die Leute wollen das hören. Es ist nicht mehr so, dass sie sagen, alle Christen sind komisch oder sowas. Gerade in der jungen Generation ist es so, aha, wie erlebst du dein Christsein? Spannend. Dann erzählst du es. Das ist ja eine Einladung. Das ist nicht so dieses komisch, Christen und sonst irgendwas. In den Elterngenerationen schaut das anders aus. Aber ich glaube, das ist so wichtig, dass wir erzählen davon, wer Jesus ist. Auch in deinem Leben. Und wenn die Leute dich ablehnen, ja, dann erzähl sie noch 3-mal. Es ist unsere Aufgabe, den Leuten zu zeigen, diesen dienenden Jesus herzuzeigen. Das ist mir so wichtig, egal wo du bist. Auch wenn du, und auch gerade heutzutage, gerade auch für die, die vielleicht, weil das auch am Anfang erwähnt worden ist, Social Media oder sonst ist auch eine wunderbare Möglichkeit, um Leute einzuladen, Gemeinschaft zu haben, Christen kennenzulernen, Jesus kennenzulernen. Wir müssen die Leute dort abholen, wo sie sind. Das heißt nicht, dass wir dort bleiben auf Social Media, aber manchmal müssen wir die Leute dort zurückholen in die Begegnung mit Leuten. Und Social Media ist übrigens nicht nur ein Thema für die unter 30-Jährigen, auch die über 30-Jährigen sind schon sehr aktiv, vielleicht noch auf anderen Medien oder auf Medien, die Jungen nicht mehr verwenden, aber es ist trotzdem ein Thema, das jede Generation mittlerweile betrifft. Schauen wir weiter. Magst du weiterklicken? Dann kommt ein Abschnitt über Zeichen, die folgen, aber nicht ersetzen. Wir haben in den Versen 17, 18, diese Zeichen aber werden denen folgen. Da wird beschrieben, was in der Apostelgeschichte sehr stark auch passiert ist. Also es sind Beschreibungen, wie gesagt, die Zusammenfassung davon, was da sehen werden. Ich glaube, wir tun dem Text, also wir lesen in den Text was rein, wenn wir sagen, hey, das bedeutet das automatisch auch für mich. Ich glaube nicht, dass das ist, was der Text sagen wird, sagen möchte, sondern es zeigt auch irgendwie diese Rolle davon, wie Zeichen begleiten. Zeichen begleiten die Verkündigung vom Evangelium. Das sehen wir in der Apostelgeschichte ganz klar. Da passieren Wunder, da werden Dämonen ausgetrieben, die Sprachenrede zu Pfingsten und so weiter. Da sehen wir so viele Dinge, die passieren. Apostelgeschichte bestätigt das. Jedoch ist die Frage, die ich mir bei solchen, die ich immer ganz wichtig finde, ist, was ist unsere Perspektive drauf? Was ist unsere Perspektive drauf? Jesus selbst, also selbst in Markus haben wir gelesen, Markus 6, 13, eine Dämonenaustreibung. In der Apostelgeschichte 16, 8, das passiert. Und Paulus ordnet das noch ganz in 1. Korinther 12 bis 14 noch ein. Das Bild von der Schlange, die wir da haben, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden, ist Paulus auf Malta passiert, in Apostelgeschichte 28. Heilungen durch Handauflegung sehen wir selbst in Markus, Apostelgeschichte und so weiter. Das Wichtige ist, Zeichen sind Begleiterscheinungen und nicht das Zentrum. In Hebräer 2, 3 bis 4 bringt das, finde ich, das echt gut auf den Punkt. Wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen und Wundern mancherlei Kraftwirkung und Ausdeutung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Ich glaube, das ist der wichtige Punkt auch in dem. Ja, Gott hat Zeichen geschenkt dazu, die das begleitet haben, die Verkündigung. Das können wir nicht sagen, ja, das ist vielleicht nicht ganz so passiert, sondern der Heilige Geist ist am Wirken gewesen und hat Leute geheilt, hat Wunder getan. Aber es war eine Bestätigung von Gott. Ich glaube nicht, dass der Heilige Geist eine große Bühne braucht oder wenn ich das sozusagen darstellen möchte, dass er dann wirkt. Aber dass der Heilige Geist sozusagen, dass Gott übernatürlich wirken kann, diese Eigenschaft müssen wir ihm einfach lassen, weil das ist ein Teil davon, dass er Gott ist. Dass er auch Wunder machen kann, dass er auch Zeichen setzen kann. Und wie gesagt, das ist eine Zusammenfassung. Ich glaube, mir ist es wichtig, dass es nicht so gelesen wird, dass wenn ich das nicht habe, dann passiert nichts in meinem Leben. Das ist nicht das, was dieser Text sagen möchte. Das lesen wir gerne rein, aber ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass es nicht das ist, was der Text da sagt. Der Markus-Text schreibt uns hier nicht vor, dass automatisch die Begleitung von Evangelisation oder das Zeichen für wirklich Gläubige ist, sondern wir verkünden und leben das Evangelium. Und, wie auch in Hebräer ganz am Ende steht, nach Gottes Willen die Kraftwirkungen. Nach Gottes Willen. Er schenkt das. Wir müssen da nicht was tun dafür oder uns darauf einstellen, sondern Gott ist der, der wirkt. Und ich glaube, das ist eher ein Aufruf für uns, vielmehr Gott zu vertrauen, dass er mehr kann, dass er Gott ist. Als dass wir das jetzt irgendwie erzwingen oder glauben, dass das sozusagen ein Zeichen davon ist, dass jemand gläubig ist oder nicht. Gott kann übernatürlich wirken, sonst wäre er nicht Gott. Und der letzte Punkt, der erhöhte Herr, der mitwirkt. Jesus wirkt mit. Markus 16, 19 bis 20. Und Markus endet mit der Himmelfahrt. Lukas beschreibt sehr ausführlich, in der Apostelgeschichte haben wir auch noch Teile davon am Anfang. Und Jesus sitzt zur Rechten Gottes. Was für eine gute Nachricht das ist. Nach der Auferstehung, nachdem er seinen Zeugen, also seinen Jüngern das noch immer mehr gezeigt hat, dass er wirklich der ist, endet das nicht, dass er dann sagt, mein Job ist done, meine Arbeit ist getan, sondern er sitzt zur Rechten. Er fährt in den Himmel auf, und er regiert. Sind wir froh, dass er noch regiert? Hebräer 1 bis 3. 1, 1 bis 3. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise seinen Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in die Höhe gesetzt. Das fasst das auch noch mal mehr zusammen, was jetzt irgendwie alles passiert ist, aber zeigt uns auch diesen Punkt von er regiert. Und das Markus-Evangelium hat genau von diesem Teil da auch Bericht gegeben, Zeugnis gegeben davon, dass Gott zu uns geredet hat durch den Sohn. Er hat ihn eingesetzt, er war hier, er hat gewirkt und er ist am Kreuz gestorben für unsere Sünden. Und jetzt sitzt er zur Rechten Gottes in der Höhe. Jesus, der erhabene König. Jesus, der regiert. Was wir in vielen Liedern immer wieder besingen, weil das so eine wichtige Nachricht ist. Eine Glaubensgrundlage, auf der wir stehen. Jesus ist der, der regiert. Er hat sein Werk vollbracht. Davon zeugt dieser Text, dass er der auferstandene Jesus ist. Nicht irgendeiner. Nicht einer, der gut reden konnte, sondern er ist dieser auferstandene Jesus. Und dieser Text, dieses Ende von Markus bezeugt das nochmal. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaft auferstanden. Und dann der letzte Satz. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall und der Herr wirkte mit ihnen. Nicht sie wirkten für den Herrn, sondern der Herr wirkte mit ihnen. Das zeigt auch wieder die richtige Sichtweise drauf. Weil du hast hier die Hoheit von Jesus, der regiert im Himmel. Die Hoheit von Jesus und die Nähe. Er ist der im Himmel regiert, aber trotzdem ganz nah ist. Er wirkt mit. Er wirkt heute. Wir glauben nicht an einen toten Gott, der ein bisschen wartet, bis er wiederkommt, sondern wir glauben an einen lebendigen Gott, der ganz erhöht ist und ganz nah ist. Der Herr wirkt mit Autorität und Herrschaft im Namen Jesus. Er ist anwesend in unserem Alltag, er ist anwesend in der Verkündigung, er ist anwesend im Zeugnis, aber er ist auch anwesend dort, wo wir Angst haben, wo wir Sorgen haben. Er ist der Gott, der regiert. Das ganze Markus-Evangelium spricht davon, dass er dieser dienende König ist, der gekommen ist für viele. Und er ist auferstanden. Er lebt. Und er wirkt gestern, heute und auch morgen. Er ist derselbe Herr, der regiert und zugleich mitgeht. Ich möchte euch einladen, bevor ich zum Schluss komme, nicht jetzt, aber in der kommenden Woche wirklich euch nochmal das Markus-Evangelium einmal schnell durchzulesen, anzuhören, was auch immer. Und euch die Frage zu stellen, wie ist mir Jesus durch das Markus-Evangelium begegnet? Wir haben das nicht nur gemacht, damit wir am Sonntag immer ein Thema haben zum drüber reden, sondern wir glauben daran, dass das eine Veränderung bringt. Dass es vielleicht eine Erinnerung ist. Man muss nicht immer was Neues lernen. Manchmal ist es auch einfach gut, erinnert zu werden, was für einen guten und schönen Gott wir haben. Aber vielleicht ist dir etwas aufgefallen, wo du wirklich bewegt worden bist. Und vielleicht hat er den nächsten Schritt, den du machen darfst. Nimm dir die Zeit. Und wenn es nur eine halbe Stunde ist, ist es sowas von wert. Wir wollen nicht einfach nur das abschließen und sagen, passt, nächstes Buch. Sondern wir glauben daran, dass es eine Auswirkung hat. In deinem und in meinem Leben. Ich lade dich ein, das diese Woche zu machen. Und als Reaktion, vielleicht nicht immer zu haben, okay, jetzt sind die 7 Action Points, die ich mache, die Anwendungen, die ich daraus mache, sondern lass uns einfach mal Gott loben dafür, wer er ist. Auch Gott loben und beten ist eine Anwendung. Wir brauchen nicht immer, und jetzt ändern wir in diesen 3 Schritten unser Leben, sondern vielleicht ist es einfach mal dran, Gott zu loben für das, was er ist. Weil das Markus-Evangelium zeigt uns diesen schönen Jesus, der gekommen ist, um zu dienen, zu sterben als Lösegeld für viele. Und das soll auch unser Motor sein, diesen Jesus zu verkündigen. Diesen Jesus zu verkündigen. Ich habe gesagt, er reicht. Es ist ein Ende, das uns irgendwie mitnimmt. Jesus ist auferstanden. Es endet vielleicht nicht mit diesem sauberen Abschluss, sondern mit sehr viel komprimiert, was da in diesen letzten Versen passiert. Und es endet mit Bewegung. Das gefällt mir. Es endet nicht so diesem, okay, und es ist aus, sondern es geht weiter. Gottes Reich wirkt weiter. Seine Botschaft wirkt weiter. Dieser Bericht wirkt weiter. Was ist so wichtig? Warum haben wir da die Evangelien? Weil sie uns zeigen, wer Jesus ist. Und wir wollen diesen Jesus weitertragen. Indem wir es sind im Einzelnen, aber auch wie wir als Gemeinde sind. Wir glauben an diesen Jesus und wir wollen ihn weitertragen. Wir gehen aus Gnade. Wir sind unterwegs aus Gnade. Und er ist mit uns. Jesus ist mit uns. Vielleicht endet hier jetzt das Evangelium von Markus, der Bericht von Markus, aber die Kraft des Evangeliums endet nicht hier. Wir haben noch viele Geschichten zu schreiben, sei es hier im Kabelwerk, sei es in deinem Umfeld, sei es bei dir daheim, wir haben noch so viele Geschichten zu schreiben. So viele Leute, die wir erreichen können mit diesem wunderschönen Jesus. Der Schluss ist erreicht. Das Ende ist erreicht. Ich werde nochmal mit Markus 10,45. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wir haben das als Kernvers genommen für diese Predigtreihe und heute sehen wir es bestätigt. Er ist der, der weiter am Dienen ist. Er dient heute und er dient auch morgen. Er hat sein Leben als Lösegeld gegeben für viele. Er hat bestätigt durch seine Auferstehung, dass er wirklich Jesus ist. Lasst uns auch die Leute sein, die weitergeben, die Story weitergeben von diesem wunderschönen Jesus. Der Schluss ist erreicht. Wir sind am Ende des Markus-Evangeliums angekommen. Wir haben es erreicht. Aber dieses Ende schließt nicht ab, es öffnet. Es ist nicht alles vorbei, sondern Jesus reicht. Er ist der, der reicht. Und das ganze Markus-Evangelium unterstreicht das. Jesus reicht. Wir brauchen nicht mehr. Jesus reicht. Vielleicht bist du heute hier mit Fragen, mit Zweifeln, mit Müdigkeit. Aber dann ist auch diese Zusage für dich von heute. Hey, Jesus will dich erreichen. Du bist erreicht. Wegen seiner Gnade. Er will dich erreichen. Und wenn wir schon erreicht sind und mit Jesus unterwegs sind, wir sind gesandt, andere zu erreichen. Und keine Sorge, er ist mit, er wirkt mit, er wirkt in dir und in mir. Wir sind erreicht von Jesus, wir sind erreicht, um andere zu erreichen. Wir sind getragen von dem, der gekommen ist, um zu dienen. Und heute als Herr nahe ist und regiert. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass das Ende von Markus so stark ist und uns da auch zeigt, dass du der bist, der reicht. Danke, dass du uns erreicht hast und uns anbietest, uns zu erreichen, damit wir andere mit dieser wunderschönen Nachricht erreichen können. Danke für das Markus-Evangelium, dass wir das jetzt als Gemeinde über die letzten Monate so cool studieren durften und eintauchen durften und dir als Person begegnen konnten. Danke, dass es so greifbar ist und so voller deiner großen Taten. Danke, dass du wahrhaft auferstanden bist, dass das Leute bezeugen konnten und dass wir davon bis heute lesen können. Du bist wirklich Gott und König. Amen.